An dieser Stelle eine Triggerwarnung. In dieser Episode sprechen wir über emotionale Gewalt, körperliche Gewalt und sexuelle Gewalt. Wenn diese Themen besonders belastend für euch sind, hört die Folge nur mit einem Menschen, mit dem ihr darüber reden könnt, oder verzichtet bitte drauf, sie zu hören.
ARD.
Christian nimmt noch einen Schluck, während er seiner Schwester zuhört. Cheyenne schluchzt noch immer, spricht fortwährend von den Grausamkeiten, die ihr Partner ihr antut. Sein Gedankenkarussell bringt ihn in Rage. Warum musste seine kleine Schwester eine so schreckliche Beziehung mit diesem Dark durchleben? Sie ist gerade einmal 20 Jahre alt und hochschwanger. Und wie oft hatte Christian in der Vergangenheit seine Mutter weinen gesehen wegen seines Vaters? Seinen Vater hatte er dafür nicht hassen können. Doch er konnte Dark hassen, der seine kleine Schwester demütigte und verprügelte. Christian konnte sich gut daran erinnern, wie niedlich Cheyenne als Baby gewesen war. Er, fast 12 Jahre älter, wollte als großer Bruder immer für sie da sein und sie beschützen. Cheyenne sollte nicht so leiden müssen, wie er es bei seiner Mutter und anderen Partnerinnen seines Vaters miterlebt hatte. Während Christian seine kleine Schwester zu trösten und seinen eigenen Schmerz mit Alkohol zu betäuben versucht, wird die Wut in ihm immer größer. Dieser Mann wird dafür bezahlen, was er seiner kleinen Schwester angetan hat. Und er wird keine Chance mehr bekommen, dies je wieder zu tun.
Ihr ahnt es vielleicht bei dem Namen Christian Brando. Ja, es geht um den Brando. Das ist der Sohn von dem großen Marlon Brando, einem legendären, ikonischen Schauspieler. Und jetzt kriegen wir eine wunderbare Brücke zu einem Fall, den wir bereits schon mal hier bei Melody of Crime besprochen haben. Und zwar von der jungen Schauspielerin, die auch viel zu früh verstorben ist, Rebecca Schäfer, die an ihrem Todestag tatsächlich ein Casting hätte haben sollen zu dem Paten. Ein wichtiger Film für Marlon Brando, mit dem er natürlich eine weitere legendäre Rolle gespielt hat. Also hier schließt sich ein Kreis und man sieht, dass dann natürlich auch die Entertainment-Welt für sich eine ziemlich kleine ist. Und Marlon Brando, ein charismatischer und extrem egozentrischer Schauspieler mit einer wilden Geschichte, die ziemlich wichtig ist, die wir hier auch detailliert, wie es natürlich deine Art ist, Lydia, detailliert darstellen werden, um zu verstehen, wie seine Familie natürlich auch aufgewachsen ist und im Speziellen seinen Sohn Christian Brando ein Kriminaldelikt begangen hat. Ja, dafür ist das alles wichtig. Jetzt habe ich natürlich viel gequatscht, Lydia. Wollen wir mal in medias res gehen? Was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Denn mich interessiert ja immer die Frage, wie entwickelt sich die Persönlichkeit eines Menschen hin zu der Entscheidung, ein bestimmtes Delikt zu begehen. Und ich hoffe, dass wir heute, wenn wir uns die Lebensgeschichte von Christian Brando anschauen, auch wieder nachzeichnen können, welche Faktoren dazu beigetragen haben, dass er dann eine sehr, sehr fatale Entscheidung getroffen hat, die das Leben eines Menschen gekostet hat.
Ja, vielleicht kann man hier eingangs schon mal sagen, dass es manchmal natürlich auch Schicksal ist, wenn man in so eine reiche, berühmte und besondere Familie reingeboren wird.
Ja, also manche Menschen glauben ja vielleicht von außen, es müsste ganz großartig sein, wenn der eigene Vater ein Megastar ist, so wie es Marlon Brando eben war. Und ich glaube, die heutige Geschichte verdeutlicht, dass das Gegenteil der Fall sein kann. Wir werden dann im weiteren Verlauf sehen, dass Marlon Brando insgesamt 11 Kinder mit unterschiedlichen Partnerinnen hatte. Und Christian hat aber diese Sonderrolle als eben das erste Kind eingenommen. Und er wurde am 11. Mai 1958 am Muttertag tatsächlich geboren. Seine Mutter war die Schauspielerin Anna Kashvi. Allerdings gab es bereits heftige Konflikte zwischen ihr und Marlon Brando bevor der Junge überhaupt geboren wurde. Die hatten eine kurze und extrem belastete Beziehung und die hatte auch sehr starke Auswirkungen auf ihren Sohn. Mhm. Marlon Brando hat offenbar erst nach der Hochzeit herausgefunden, dass Diana Kashvi ihn bereits bezogen auf ihre Herkunft angelogen hatte. Sie hatte sich ihm vorgestellt als eine Schauspielerin, die indischer Herkunft sei und die eben dann jetzt hier in den USA als Schauspielerin Karriere machen wolle. Und es stellte sich raus, dass ihre Lebensgeschichte ziemlich weitgehend erfunden war.
Er war ja sexuell extrem aktiv, das muss man so sagen.
Ja.
Hatte 11 Kinder gehabt tatsächlich und stand auch auf einen gewissen Typ Frau. Also im Prinzip ist das vielleicht, ist er da in so eine Falle getappt, ne?
Und man muss jetzt erstmal erklären, wer sie eigentlich ist, um zu verstehen, wie groß die Lüge ist, die sie auch ihm gegenüber dann aufgetischt hat.
Diana Kashvi hieß eigentlich Joanne O'Callaghan.
Joanne O'Callaghan war 1934 in Indien zur Welt gekommen. Ihr Vater war irischer Herkunft, seine Mutter war walisischer Herkunft. Ihre Eltern haben später auch durchaus öffentlich bekundet, wie entsetzt sie darüber waren, dass diese Tochter nun also wirklich eine komplett andere Geschichte über ihr Leben erfunden hat, mit der sie dann nämlich versucht hat, als Schauspielerin Karriere zu machen.
Genau, und als Model. Und was ja eigentlich, sage ich mal, das ist jetzt nicht so selten in der Entertainment-Branche, dass man sich da eventuell ein Pseudonym zulegt oder sich zumindest so eine interessante Geschichte, die es einem einfacher macht, da vielleicht Fuß zu fassen.
Nur das hier war echt eine andere Hausnummer, weil sie wirklich diese komplette alternative Biografie und Identität mit einer alternativen Familiengeschichte wirklich ausführlich erfunden hat, um bestimmte Rollen als Schauspielerin eben besetzen zu können. Nur war halt niemandem klar, dass das eine Kunstfigur ist, inklusive dem Mann, mit dem sie dann ein Kind bekam. Dem war das auch nicht klar.
Ganz genau. Würde heute natürlich überhaupt nicht gehen. Allein durch Social Media würde man relativ schnell ausfindig machen können, wer diese Person richtig ist. Aber auf jeden Fall hat sie jetzt 1955 Marlon Brando kennengelernt und ihr Plan, sich als Inderin auszugeben, schien aufzugehen. Also 1956, da hat sie jedenfalls eine Rolle einer Inderin gespielt. Ein Jahr später hat sie eine Koreanerin gespielt und ein Jahr später hat sie dann eine Mexikanerin gespielt. Also sie war da auch so ein bisschen wandelbar und hat im Oktober 1957 Marlon Brando geheiratet, nachdem sie ihm eröffnet hat, dass sie von ihm schwanger sei.
Genau, sie war 23 Jahre alt, er 10 Jahre älter. Und dementsprechend hat sie dann also erstmal sich offensichtlich darauf konzentriert, jetzt diese Familie zu gründen. Aber es gab halt schon sehr früh Streitereien, denn sie hatte sich ihr Leben nicht so vorgestellt, wie sie dann später auch äußerte. Und wenn man alle anderen Informationen über Marlon Brando dazu nimmt, dann scheint es auch nicht übertrieben gewesen zu sein, dass sie sagte, wie schockiert sie darüber war, dass er also von Anfang an konsequent fremd ging und das auch überhaupt nicht zu verdecken versuchte.
Genau, zumal er teilweise, also wir kommen dazu später noch, dass eine der Mütter seiner Kinder auch seine Angestellte zum Beispiel war. Und er hat aber dann natürlich aber auch Affären gehabt mit Damen wie, haltet euch fest, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Ursula Andress und Rita Moreno.
Also er war sicherlich gewissermaßen hypersexuell. Er hat auch später durchaus mal was dazu gesagt, dass er sehr stark motiviert war durch immer wieder neue sexuelle Aktivitäten. Und es wurde auch gemunkelt, dass er durchaus auch nicht nur mit Frauen, sondern auch mit Männern sexuelle Beziehungen gehabt habe. Das war in einer Zeit, als das noch gesellschaftlich ein völliges Tabu war. Und das hat aber die Anna ihm auch vorgeworfen später. Die war nämlich ab einem gewissen Punkt davon überzeugt, dass er eine Affäre habe mit seinem sehr guten Freund, nachdem auch der gemeinsame Sohn Christian benannt wurde. Deswegen hat sie fortan ihren Sohn nicht mehr Christian genannt, sondern ihn beim zweiten Vornamen gerufen, nämlich Devi.
Okay. Also ganz kurz, Julia, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was das mit dem Sohn macht. Wenn jetzt die Mutter ihn immer Devi nennt, der Vater nennt ihn Christian.
Genau.
Weißt du?
Das ist halt sehr, sehr interessant, denn offenbar hat ja Marlon Brando dort die Entscheidung getroffen, den jungen Christian zu benennen. Und die Mutter hat aber den zweiten Vornamen ausgewählt. Und Devi ist die Bezeichnung für Göttin im Hinduismus. Hm. Und zwar eine weibliche Bezeichnung. Also es gibt auch eine männliche Namensform, nämlich Deva. Warum auch immer jetzt Christian Devi Brando also von seinen Eltern jeweils mit diesen Namen dann auch ausgestattet wurde. Jedenfalls dieser Dauerkonflikt, dass die Mutter meinte, der Vorname Christian würde sie daran erinnern, dass ihr Mann eben angeblich diese Affäre gehabt habe mit seinem guten Freund. Das war sicherlich sehr, sehr schlimm für ihren Sohn. Und das ist schon ein Beispiel dafür, dass man echt eins mit Sicherheit sagen kann, nämlich, dass die extremen Konflikte zwischen Marlon Brando und der Anna, dass die über die komplette Kindheit und Jugend den Christian sehr, sehr schwer belastet haben. Und es gab mal die Beschreibung von jemandem, dass der Christian also im Prinzip zwischen diesen Konflikten von ihnen gewissermaßen zerstört wurde als Person. Und also das ist nachvollziehbar. Das Ganze führte dann dazu, dass sie sich dann eben haben scheiden lassen. Und ab der Scheidung gab es dann ein über die komplette Kindheit und Jugend von Christian währenden heftigen Sorgerechtsstreit. Mhm. Zunächst einmal wurde das Sorgerecht der Mutter zugesprochen. Doch Christian sollte dann auch regelmäßig Kontakt mit seinem Vater haben. Und dann wechselte der also immer zwischen dem Haus der Mutter, dem Haus des Vaters und hat immer mitbekommen, dass die jeweils sehr schlecht übereinander gesprochen haben. Also er war wirklich so das Kind in der Mitte, was von beiden mitbekommen hat, wie sehr die den jeweils anderen, muss man schon sagen, gehasst haben. Mhm. Und das war natürlich eine sehr desolate, emotionale Situation. Dann wurde das für den kleinen Christian verwirrender. Und deswegen sollten wir das auch mal thematisieren. Der Marlon Brando hat nämlich 1951 bereits eine On-Off-Affäre mit der 8 Jahre älteren US-Schauspielerin Movita Castaneda begonnen. Mhm. Sie war mexikanischer Herkunft. Und die beiden hatten sich bei Dreharbeiten zum Film Viva Zapata kennengelernt. Das genau. war die Verfilmung der Geschichte des mexikanischen Volkshelden Emiliano Zapata.
Genau. Movita selbst war seit 1933 als Schauspielerin am Start und hatte hierbei auch immer mal Affären. Und neben Clark Gable hat dann die Movita tatsächlich in der 1935er Version von Meuterei auf der Bounty, den ja später Marlon Brando auch nochmal gespielt hat, in der Rolle der Tehani gespielt. Also auch hier etwas, wo wir gleich nochmal drauf zurückkommen, eine wunderbare Parallele, die sich hier wie ein roter Faden durchzieht.
Genau, und Marlon Brando, der mietete für sie ab 1951 ein Haus im Stadtteil Beverly Crest und hatte aber offenbar keine Absicht, sie zu heiraten, hatte sie also so als Dauer-on-off-Geliebte. Die Movita lebte jetzt in diesem Haus, war aber wahrscheinlich auch nicht so ganz glücklich damit, dass er ja die Mutter von Christian Brando geheiratet hatte, nachdem diese ihm eröffnet hatte, dass sie schwanger geworden war. Ich gehe davon aus, dass die Movita, nachdem sie also diese unglückliche kurze Ehe mit der Mutter von Christian beobachtet hatte bei ihrem Lover, dem Marlon Brando, dass sie daraus eine gewisse Schlussfolgerung gezogen hat. Denn 1960 erklärte nun Movita, die 44 Jahre alt war, dass sie schwanger sei. Hm. Und dieses Jahr war genau das Jahr nach der Scheidung von Christians Mutter. Hm. Nun hat der Marlon Brando tatsächlich so reagiert, wie er es bereits vorher getan hat. Als sie sagte, sie sei von ihm schwanger, hat er sie dann im Juni 1960 in Mexiko allerdings geheiratet. Das war den US-Behörden und auch der Presse nicht bekannt. Das war also so eine Geheimhochzeit. Mhm. Und es gab dann Spekulationen darüber, ob nun der Sohn, den sie im Oktober 1960 präsentierte, ob der denn auch wirklich überhaupt ihr Sohn sei. Sie war ja 44 und war schon lange mit ihm zusammen und nun war sie plötzlich schwanger, nachdem sie gesehen hat, dass der Marlon die andere Frau aufgrund einer Schwangerschaft geheiratet hat. Hm. Also das hat natürlich Fragen aufgeworfen, aber auf jeden Fall hat er sie ja dann geheiratet und dann eben wirklich ein Haus für sie und den kleinen Sohn auch gekauft, damit sie da auch dauerhaft leben konnten. Mhm. Und 1961 musste Marlon Brando dann im Rahmen des Sorgerechtsstreits, den er wegen Christian hatte, seine privaten Verhältnisse offenlegen. Und dabei hat er dann auch aussagen müssen, dass er diese Frau geheiratet hat, nämlich da in Mexiko. Das ist jetzt medial natürlich eine Story geworden. Klar. Alle so, oh, geheime Heirat und so weiter. Und jetzt, unglaublicher Twist, liest davon in der Zeitung ein Ire namens Jack Doyle. Und der denkt sich, Moment mal, Movita Castaneda ist doch meine Ehefrau. Unglaublicher Twist in dieser Geschichte, die von sehr vielen, ich möchte sagen, manipulativ begabten Menschen irgendwie geprägt ist, weil er dann sich gemeldet hat. Und nun hat er also gesagt, hallo, wie kann das denn sein, dass die jetzt mit Marlon Brando verheiratet ist? Wir sind ja überhaupt nicht geschieden. Das hat dann aber zunächst einmal noch keine großen Konsequenzen gehabt, aber Marlon Brando hat sich das offensichtlich mal gemerkt, so im Hinterkopf nach dem Motto, dann ist ja die Ehe gar nicht, ja gar nicht rechtsgültig, streng genommen so. Also jedenfalls 66 waren jetzt Marlon Brando und die Movita Castaneda weiterhin zusammen. Ich gehe mal davon aus, dass der völlig klar war, was der so treibt und dass sie das mehr oder weniger akzeptiert hat. Die hat aber dann 1966 ihm dann noch die Tochter Rebecca präsentiert und gesagt, sie sei spontan mit 50 nochmal Mutter geworden. Und
das dann, hat er dann nicht so richtig geglaubt, ne?
Ja, ich glaube, spätestens da hat Marlon Brando dann gesagt, das glaube ich jetzt weniger. Und von daher hat er dann später auch einen Bluttest machen lassen, bezogen auf beide Kinder von ihr, hat die Ergebnisse nie veröffentlicht, hat aber beide Kinder als seine Kinder anerkannt. Und diese beiden Kinder waren für den kleinen Christian eigentlich so seine Halbgeschwister. Also ihm wurde gesagt, das sind deine Halbgeschwister. Aber mir ist eine Sache aufgefallen. Er hat Kinder legitimiert. Er hat sie finanziell teilweise sehr, sehr großzügig versorgt. Aber er glänzte mit absoluter emotionaler Abwesenheit. Also es war eher so wie, ja, da sind halt Kinder und da kann man auch mal vorbeikommen, wenn man mal gerade Bock hat, die zu sehen. Also er hat noch nicht mal für Christian es geschafft, emotional da zu sein, geschweige denn für die 11 Kinder, für die er finanzielle, materielle Verantwortung übernahm. Aber es hat sich großteils darauf beschränkt, wirklich.
Ja, definitiv. Also er hat emotional, aber auch jetzt auch geschäftlich oder wie auch immer karrieretechnisch gar keine Kapazitäten gehabt, das zu machen. Letztendlich ist hier auf jeden Fall diese Ehe jetzt zwischen Marlon Brando und der Movita Castaneda 1968 annulliert worden.
Genau.
Und jetzt kommt auch schon Ehe Nummer 3. Auch sehr, sehr interessant mit der Tarita Terry-Ipaya. Eine wunderschöne 20-jährige französisch-polynesische Schauspielerin, die er tatsächlich kennengelernt hatte bei den Dreharbeiten, jetzt aber bei der Neuverfilmung von Der Meuterei auf der Bounty. Also einer der ganz großen Filme von Marlon Brando. Und da hat sie jetzt auch die Tehane gespielt, wie seine Ex-Frau damals.
Genau, das ist halt echt eine spannende Parallele, dass also die zweite Ehefrau ja diese Rolle gespielt hat in der 35er-Verfilmung neben Clark Gable und er nun eben die neue Besetzung von 1962 hier dann zu seiner nächsten Ehefrau gemacht hat.
So, mit der Tarita hatte nun der Marlon Brando zwei gemeinsame Kinder. Erstmal kam 1963 der gemeinsame Sohn Teuto Simon zur Welt und 1970 dann noch die Tochter Cheyenne, die hier im weiteren Verlauf noch eine wichtige Rolle spielen wird.
Marlon Brando kaufte dann für seine neue Frau und den gemeinsamen Sohn ein schönes Strandanwesen in Papeete. Das ist die Hauptstadt von Französisch-Polynesien und die ist auf der Insel Tahiti.
Dort hat jetzt die Tarita natürlich mit ihren Kindern gelebt und jetzt sollten wir uns mal angucken, weil wie gesagt, der erste Sohn Christian hat natürlich all das mit begleitet.
Ja, Christian hatte ja die ersten Jahre seines Lebens hauptsächlich bei seiner Mutter gelebt und immer seinen Vater besucht und bei diesen wechselnden Besuchen mitbekommen, wie sehr die Eltern einander hassten. Die Anna, die hat dann bereits während der sehr unglücklichen Ehe mit Marlon Brando und auch in der Folgezeit immer mehr Alkohol und Beruhigungsmittel konsumiert. Das führte dazu, dass sie, als ihr Sohn 6 Jahre alt war, eine Überdosis Beruhigungsmittel einnahm. Und als das dann geschah, hatte das zur Folge, dass der kleine Junge erstmal woanders untergebracht werden musste. Das Gericht hat dann auch gesagt, dass sie natürlich in diesem Zustand so nicht für ihn sorgen kann. Und er wurde dann zunächst mal ein halbes Jahr bei seiner Tante Frances untergebracht. Das war die ältere Schwester seines Vaters. Also offensichtlich hatte sein Vater auch gerade keine Zeit und deswegen hat man hier auf die Tante zurückgegriffen. In den folgenden Jahren pendelte der kleine Christian jetzt ständig zwischen den Wohnsitzen seines Vaters, muss man sich ja vorstellen. Der hatte ja einerseits einen Wohnsitz in Los Angeles mit wechselnden Partnerinnen, dann auch noch diese Familie, die er dort auf die Insel Tahiti, ich sag mal, outgesourced hat und dann auch seiner Mutter. Also er kriegt diese ganzen Lebenswelten und diese vielen Beziehungen
keine
mit.
Keine richtig stabile Beziehung da zu seinem Vater, ne?
Genau, also das Problem ist halt, dass die Mutter von Christian, dass die bekannterweise ihr Leben lang auch immer wieder unter depressiven Symptomen und dann einer zunehmenden Abhängigkeitssymptomatik litt, dass sie also auch keine stabile Bezugsperson war. Der Vater glänzte durch Abwesenheit. Er verbrachte, der kleine Christian, dann Zeit mit irgendwelchen Kindermädchen, Haushälterinnen und den wechselnden Partnerinnen, die halt mal da waren und mal nicht und auftauchten und wieder weg waren, und seinen Halbgeschwistern, die er zwischendurch besuchte. Und von daher war das natürlich eine völlig desolate Situation. Dieser Junge hatte keine einzige stabile, erwachsene Bezugsperson in seinem Leben.
Und Christian Brando hat das dann später mit den Worten beschrieben, weil das halt so fluktuierte. Die Familie veränderte ständig ihre Form. Ich setzte mich dann an den Frühstückstisch und fragte, wer bist du denn?
Ja, also ich meine, das ist natürlich echt schwierig, weil Kinder brauchen ja Stabilität, Struktur, Sicherheit, Verlässlichkeit, und nichts davon war in diesem Leben dieses Kindes vorhanden. Und Marlon Brando hat das ja immer versucht zu kompensieren, indem er materiell eben alles zur Verfügung gestellt hat. Er hat aber überhaupt nicht verstanden, dass das eben keine Kompensation ist für die Grundbedürfnisse eines Kindes. Und ich glaube tatsächlich, dass der Marlon Brando in seiner Persönlichkeit wirklich so auf sich fixiert war, dass er auch gar nicht die Auswirkungen auf seine Kinder wahrgenommen hat, die sein Leben und diese Lebensgestaltung hatte. Ich glaube, der hat gedacht, ich tue ja mein Bestes und die haben doch alles, und hat nicht verstanden, dass er die komplett emotional verwahrlost und vernachlässigt hat. Und natürlich auch diese wechselnden Frauen und Personen, die er ihnen vorgesetzt hat, dass die das auch total verwirrt hat die ganze Zeit. Und hauptsächlich waren also die Hausangestellten hier die Bezugspunkte, und die sollten dann also alles regeln, was auch die Kinderversorgung angeht. Und ich würde das Ganze echt Wohlstandsverwahrlosung nennen.
Oh, das ist ein interessanter Begriff.
Ich glaube, der hat die Bedürfnisse seiner Kinder nicht mal rudimentär wahrgenommen.
Überhaupt nicht. Und ich glaube, er wurde ja als Kind selbst auch vernachlässigt. Ja. Hat das hier wahrscheinlich dann fortgeführt quasi. Und die Kinder, die materiellen Bedürfnisse der Kinder, die wurden halt immer geschwält, aber emotional gab es gar nichts.
Und das ist ja auch schwierig für Kinder, das muss man an der Stelle sagen, wenn denen von den Erwachsenen gesagt wird, ja hier, du kannst so glücklich sein, dein Vater ist der große Marlon Brando, schau mal, du hast alles, was du willst. Bist du nicht ein glückliches Kind? Und wenn du dann als Kind aber spürst, du bist emotional total verwahrlost und fühlst dich total allein und alles ist instabil und unberechenbar und alle sagen, hey, du bist doch der glücklichste Junge der Welt. Also ich glaube, dass das ungefähr die Situation des kleinen Christian war. Tja. Also ich finde, diese Bindungsstruktur ist ein ganz entscheidender Punkt, der eben relevant wird, um auch zu verstehen, wie es dann zu der weiteren Entwicklung überhaupt so kommen konnte. Und einige Menschen, die Marlon Brando kannten, die haben später die Meinung geäußert, er habe durchaus ein guter Vater sein wollen. Also in seinem Selbstbild war er auch überzeugt, dass er alles dafür tut. Aber weil er eben diese total auf sich fokussierte, egozentrische Persönlichkeitsstruktur hatte, konnte der das nicht und hat es halt nicht verstanden, dass er das nicht konnte.
Genau, es gibt hier ein Zitat von ihm aus einem Interview. Da sagt er zu sich selbst auch, dies ist eine falsche Welt. Es war ein Kampf, meinen Verstand und meinen Sinn für die Realität zu bewahren, den mir der Erfolg genommen hat. Ich muss hart darum kämpfen, diesen Sinn für die Realität zu bewahren, um meine Kinder zu erziehen.
Man muss leider sagen, das ist ihm nicht gelungen. Würde ich wirklich so im Gesamtbild sagen, weil das ist leider, wenn man sich auch die weitere Entwicklung anschaut, sehr offensichtlich, dass es ihm nicht gelungen ist.
Genau.
Marlon Brando hat ja seinen Sohn dann eben auf diese Ojai Valley School untergebracht. Ein sehr angesehenes Internat, das 1911 gegründet worden war. Und ich muss dazu sagen, die Stadt, als ich das recherchiert habe, hatte ich natürlich sofort eine Erinnerung daran. Ich war mit Sebastian exakt in dieser Stadt auch mal, weil wir eben öfter mal in Kalifornien eben unterwegs sind, wegen der Familienbezüge von Sebastian dorthin. Und ich dachte noch, ja, die Stadt ist echt hübsch. Also man kann da sicherlich einen netten Spaziergang machen. Aber wenn ich mir vorstelle, du bist hier der kleine Junge, fühlst dich komplett abgeschoben eben jetzt wirklich und bist da in dieser tollen Gegend und alle sagen, hey, du bist der coole Sohn von Marlon Brando, und du denkst nur, boah, niemand kümmert sich um mich. Blöde Situation. Das hat wohl dazu beigetragen, dass er also hier offenbar schon ungefähr im Alter von 12, 13 anfing, Alkohol und Drogen zu konsumieren. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Ausgangspunkt für weitere negative Entwicklungen, weil er versucht hat, Alkohol und Drogen als Bewältigungsstrategie zu benutzen. Mhm. Er fühlte sich schlecht, er war einsam und dann nahm er Substanzen und merkte, kurzzeitig würden diese Substanzen seine Gefühle betäuben. Mhm. Leider hat sich das im Laufe seines Lebens auch sehr, sehr heftig weiterentwickelt, diese Strategie, schlechte Gefühle eben betäuben zu wollen.
Mhm. Und dann passieren natürlich so Geschichten, dass dann Christians Mutter vom Internat angerufen wurde, weil er einen Brand in seinem Zimmer gelegt hatte. Und sein Vater war dann gerade bei Dreharbeiten in Europa, das heißt, sie war dann die Ansprechperson. Christian wurde dann von seiner Mutter quasi abgeholt von der Schule und nach Mexiko gebracht. Ne? Und das ging natürlich gar nicht, wenn es nach Marlon Brando geht. Und der hat dann hier diesen ganz, ganz bekannten Privatdetektiv J.J. Arms engagiert, um seinen Sohn zu finden, weil er auch nicht wusste, wo der war. Und J.J. Arms, das muss man hier mal ganz kurz erwähnen, ist eine ganz, ganz lustige Person, weil er oder eine sehr, sehr bekannte, spannende Person, weil er bei einer Dynamitexplosion im Alter von 12 beide Hände verloren hat. Und da hat er so zwei steuerbare Haken, also auch komplett Hollywood-like. Er wurde als einer der erfolgreichsten Privatdetektive der Welt bezeichnet und war eine Inspiration für eine Actionfigur tatsächlich, hat aber auch in Serien mitgespielt. Und der J.J. Arms, dem ist es tatsächlich gelungen, den Christian Brando dann in Mexiko ausfindig zu machen.
Und der war nun in einer sehr, sehr, sehr schlimmen Situation, denn die Mutter hatte ihn ja dorthin gebracht, offenbar in dem Versuch, dass der Marlon Brando dann keinen Zugriff mehr auf das Kind haben sollte. Sie hat das auch später versucht so zu rechtfertigen, dass sie gesagt hat, ja, dass der Christian da ja diesen Brand gelegt hat, sei ja so ein deutliches Zeichen dafür gewesen, dass die Strategie seines Vaters nicht gut sei und sie habe ihren Sohn quasi retten wollen vor den negativen Einflüssen des Vaters. Aber ihre Idee, hier vorzugehen, war sehr, sehr, sehr negativ. Also die bringt diesen 13-jährigen Jungen jetzt nach Mexiko, geht zu einer Gruppe Hippies, die sie irgendwo kennengelernt hatte vorher, und sagt ihnen, die sollen jetzt erstmal ihn eben verstecken. So, der Junge, wieder in einer völlig desolaten Situation mit wildfremden Leuten, die in Zelten leben, ja, in Mexiko. Und keine Möglichkeit, irgendwen zu kontaktieren, nochmal für die jüngeren Menschen. Nein, der hatte kein Mobiltelefon oder Internet. Der saß da in Zelten in Mexiko mit fremden Leuten und seine Mutter fuhr wieder weg. Und diese Hippies, die haben dann, als der Privatdetektiv sie dort eben ausfindig machte und konfrontierte, Folgendes gesagt. Die haben gesagt, ja, die Mutter dieses Jungen hat uns 10.000 US-Dollar versprochen, wenn wir ihn erfolgreich vor seinem Vater verstecken. Hm. Und dann wollten wir irgendwann, dass sie mal das Geld zahlt und das konnte sie aber nicht. Und dann haben wir den Jungen quasi als, ich würde mal sagen, Pfand behalten, bis die Frau mal zahlt. Das heißt, sie haben den echt hier gegen den Willen der Mutter und des Jungen festgehalten. Und als er dann eben befreit wurde, wurde natürlich auch die Polizei gerufen. Und die Polizei hat dann später dem Marlon Brando mitgeteilt, dass der Junge offenbar von einem Mitglied aus dieser Gruppe auch sexuell missbraucht worden sei. Also wieder eine extrem schlimme Situation für diesen Jungen. Man hat dann festgestellt, dass er auch erkrankt war, als er dort in diesen Zelten lebte. Und zu dem Zeitpunkt, als er befreit wurde, hatte er auch noch eine Lungenentzündung. Also es war offensichtlich eine extreme Situation, die er auch nie so richtig bewältigt hat.
Ja, das ist richtig, weil diese Lungenentzündung, die war natürlich auch, ich weiß nicht, ob es daher kam, aber zumindest war das der Grund seines Ablebens irgendwann mal, dass er auch tatsächlich an einer Lungenentzündung dann gestorben ist.
Genau. Dieses schreckliche Erlebnis, entführt worden zu sein, das hat auch sehr, sehr intensiv nachgewirkt, weil er später erklärt hat, er habe danach eine Faszination für Waffen entwickelt. Und er war wirklich extrem fasziniert von Schusswaffen und wollte auch immer mit Schusswaffen umgehen und welche haben, weil er gesagt hat, mich entführt nie wieder jemand.
Klar, Logo ist ein Trauma, ne?
Ja, für ihn war dann eine Schusswaffe sich zu besorgen, die Möglichkeit, sich zu schützen. Das war natürlich etwas, was auch leider im weiteren Verlauf sehr, sehr ungünstig sich weiterentwickeln würde. Die Mutter ist natürlich dann vor Gericht gekommen nach dieser unglaublichen Entführungsgeschichte, hat gesagt, nö, sie hätte damit überhaupt nichts zu tun gehabt, sie wüsste gar nicht, wer diese Hippies sind. Aber im Gesamtbild konnte ihre Aussage widerlegt werden, dass sie damit nichts zu tun hatte. Und daraufhin hat, wenig überraschend, Marlon Brando nun das alleinige Sorgerecht für seinen Sohn bekommen.
Mhm. So, im Jahr 1974, da war er 16 Jahre alt, hat er dann die Schule abgebrochen und ist dann in die Stadt Kalama in Washington zu der Joanne Corrales gezogen. Also das war eine Vertraute und Mitarbeiterin seines Vaters und hat sich oft um ihn gekümmert, ne, weil sie natürlich gemerkt hat, das ist eine sehr, sehr instabile Situation hier im Brando-Umfeld. Und da hat er dann so ein bisschen begonnen, irgendwie als Schweißer zu arbeiten und hat dann so mit dem eigenen Unternehmen sich selbstständig gemacht und der hatte sich quasi auf das Beschneiden von Bäumen spezialisiert.
Und offenbar war das auch ein Job, der ihm gut lag, der ihm auch Spaß machte. Also da ist er so ein bisschen zur Ruhe gekommen offenbar. Hat dann eine feste Freundin gehabt und die hat er dann 1982, als er also 22 war, geheiratet. Die Mary McKenna. Die Ehe verlief 6 Jahre lang und sie hat sich dann später von ihm getrennt und bei der Begründung zur Scheidung angegeben, er habe sie während dieser Beziehung geschlagen und auch mit dem Tode bedroht. Das ist etwas, was sich auch im späteren Verlauf seines Lebens bezogen auf andere Partnerinnen wiederholen würde. Und das kann auch schon eine Folge der Tatsache sein, dass er derartig unfähig war, eine gesunde Bindung zu führen, dass er also hier mit Gewalt agiert hat, ne? Weil er offensichtlich auch nicht wusste, wie eine stabile Bindung überhaupt funktionieren würde. An dieser Stelle, nein, das ist keine Entschuldigung für Gewalt. Und dieser Mann ist natürlich verantwortlich dafür, wenn der gewalttätig handelt. Es ist aber tatsächlich so, dass die Wahrscheinlichkeit bei einer Person, die eine so gestörte Bindungsgeschichte hat, höher ist als bei anderen Menschen, dass die Person keine gesunden Beziehungen leben kann und durchaus auch erhöht ist bezogen auf möglicherweise gewalttätiges Verhalten. Und das ist in seinem Fall in dieser Ehe zutage getreten und auch in späteren Beziehungen.
Hm. 1987, also da war er dann 27 Jahre alt, hat dann Christian Brando dann endlich mal seine eigene erste Hauptrolle und damit wahrscheinlich sein erstes eigenes verdientes Geld bekommen, und zwar in einem italienischen Film. Und zu der gleichen Zeit hat dann trotzdem sein Vater, Marlon Brando, ihm ein eigenes Haus gekauft am Wonderland Avenue in L.A. Und wenn er jetzt in L.A. war, dann lebte Christian trotzdem immer eigentlich bei seinem Vater und seltenst in seinem eigenen Haus und hat dadurch so ein bisschen auch versucht, irgendwie die Nähe zu seinem Vater immer noch zu suchen und irgendwie, zu gucken, irgendwie, ob das alles funktioniert, aber es wurde eigentlich nie so richtig, nie stabil. Und sein eigenes Haus hat der Christian Brando eigentlich dafür genutzt, irgendwie um Partys und irgendwie ein bisschen Substanzkonsum zu praktizieren, und hat sich dann irgendwie mit drogensüchtigen Obdachlosen umgeben, und das war dann auch so quasi so eine Zufluchtsstätte für diese Leute in seinem eigenen Haus.
Also wenn man L.A. kennt, dann weiß man, dass da schon sehr lange die Drogenproblematik auch etwas ist, was man da im Alltag sieht, wenn du da über die Straße gehst. Das ist also nicht zu vergleichen, auch sicherlich mit dem, was du hier in Deutschland erlebst. Und offensichtlich hat er aber genau in diesen Kreisen, wo er sich selber seine Drogen beschafft hat, eben die Leute auch eingeladen. Und die haben sich natürlich gedacht, super, der wohlhabende Sohn von Marlon Brando, der hier in diesem Mega-Haus lebt und einfach machen kann, was er will, den haben die sich natürlich gerne als auch Sponsor sicherlich für Drogen und Alkohol besorgt und dafür dann mit ihm Zeit verbracht und waren dann nett zu ihm. Das heißt, er hat sich offensichtlich hier Menschen um sich geschart, die ihm nicht gut getan haben, auch weil er nicht allein sein wollte. Den Eindruck habe ich nämlich, dass er immer versucht, irgendwen da zu haben, egal ob diese Menschen ihm schaden. Und ich weiß auch gar nicht, ob er das überhaupt reflektiert hat, ob
die ihm schaden. Weil er es nicht kannte. Und jetzt kommen wir natürlich zu einer weiteren wichtigen Person, seiner Stiefschwester, Cheyenne Brando, aus der dritten Ehe. Und zu der hat er aber ein ziemlich enges Verhältnis gehabt. Und die war ungefähr 12 Jahre jünger, die Cheyenne. Und hat auch irgendwie, weil er der ältere Bruder war, im Prinzip auch so ein bisschen so eine elternähnliche Rolle angenommen und ihn und da auch versucht, in diesem chaotischen Familienumfeld irgendwie für sie der große Bruder zu sein.
Das wurde auch beschrieben so, dass er, weil er so viele jüngere Geschwister dann im Laufe der Jahre auch hatte, versucht hat, so ein bisschen diese Geschwisterrolle so auszuagieren, dass er der beschützende große Bruder ist, dass er für die da ist. Also das, was er halt nicht hatte. Er hatte ja niemanden, der für ihn da war. Und das ist vielleicht auch wichtig, um zu verstehen, wie er sich ihr gegenüber empfunden hat. Nämlich als der, der dann auch für sie da ist und auf sie aufpasst und eigentlich will, dass es ihr gut geht.
Und sie war, die Cheyenne war, glaube ich, schon so ein bisschen der Liebling auch des Vaters, ne? Also er war immer sehr nah zu ihr.
So, ne? Das wird so beschrieben. Auch hier muss ich sagen, die Quellenlage, die zeigt auf jeden Fall, dass auch hier das familiäre Verhältnis in jeder Hinsicht gestört war. Wobei die Cheyenne später dem Marlon Brando auch vorgeworfen hat, sie sexuell übergriffig behandelt zu haben. Es wurde Entsprechendes nie verurteilt. Mhm. Es gibt auf jeden Fall, wenn man danach sucht, ein Interview, wo sie Entsprechendes ihm vorgeworfen hat. Mhm. Sie hat auch in diesem Interview zum Beispiel gesagt, dass sie der Meinung war, dass der Christian, dass der sein Lieblingskind gewesen sei.
Ja, okay.
Also da gab es ganz, ganz viele...
Auch so eine Competition so, ne?
Schwierige Sachen. Ja. Wir wissen nicht, ob die Vorwürfe bezogen auf die sexuellen Übergriffe durch Marlon Brando stimmen. Mhm. Wir können aber sagen, dass die Cheyenne auch bezogen auf ihren Vater offenbar, wenn man sich dann ihre späteren Aussagen über ihn anschaut, auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu ihm hatte. Und ja, auch offenbar zu ihrem Bruder.
Hm.
Aber sie hat natürlich hier auch etwas übernommen, nämlich, dass ihr Vater ihr ja vermittelt hat, wie all seinen Kindern, dass diese materiellen Güter und das, wofür andere Leute ja die Brandos dann bewundern, dass das im Vordergrund steht. Man merkt aber, dass auch sie aus vielen Gründen schon sehr früh Probleme hatte mit ihren Emotionen, mit ihrem Selbstbild. Sie hat auch sehr früh angefangen, Alkohol und Drogen zu konsumieren, genau wie der Christian. Und sie plante eigentlich eine Karriere als Model. Und dann kam es aber 1987 zu einer wichtigen Situation.
Ja, 1987 lernte jetzt die Cheyenne, die damals 17 war, den 23-jährigen Doug Droyer kennen. Er stammte aus einer ziemlich angesehenen, wohlhabenden Familie und sein Vater war ein bekannter tahitianischer Politiker. Und die haben sich in einem Club kennengelernt. Und als dann zwei Jahre später, als Marlon Brando 1989 in Toronto den Film The Freshman gedreht hat und Cheyenne hat dann ihn aus Tahiti angerufen und hat ihn gebeten, ihn besuchen zu dürfen, um zu mal gucken. Das war von ihm ein Grundsatz. Keiner seiner Kinder durfte je an ein Filmset. Das hat er auch so durchgezogen. Ja, sogar bei seiner, in Anführungsstrichen, Lieblingstochter ging das überhaupt nicht. Das machte natürlich die Cheyenne rasend im wahrsten Sinne des Wortes, hat sich da in ein Auto gesetzt, in einen Jeep und ist echt losgedüst und hat dann bei einer Geschwindigkeit von ca. 100 Meilen pro Stunde, also 161 km/h, in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren, hat sie überschlagen und hat bei dem Unfall ganz heftige Verletzungen erlitten. Und natürlich, weil sie ja gerade vorher auch im Model-Business war und irgendwie auch Schauspieler Ambitionen hatte, ihr Kiefer war gebrochen, Teil ihres Ohrs wurde abgerissen, die trug eine Narbe auf der Wange davon. Das war natürlich für ihre Persönlichkeit nochmal ein weiterer Einschnitt und für sie natürlich katastrophal, weil diese Verletzung, das ist natürlich, wenn du jetzt Model werden willst und da irgendwie auch nochmal berühmt werden willst, das ist schlimm und die musste jetzt ganz akute Schönheitsoperationen über sich ergehen lassen und ihr Vater hat das natürlich alles gezahlt, sehr, sehr teuer alles, um ihr Aussehen so ungefähr wieder herzustellen, aber der psychische Knacks, der war geschehen.
Ja, und ich gehe halt aber davon aus, dass schon diese ganze extrem ungesunde Familiendynamik ähnlich destruktiv auf ihre Persönlichkeitsentwicklung eingewirkt hat, wie auf die von ihrem Bruder Christian. Die Tatsache, dass die Cheyenne also nach diesem Unfall jetzt sich psychisch sehr, sehr instabil fühlte, weil sie glaubte, ihr kompletter Traum von ihrem eigenen Leben als Model, das sie sich aufbauen wollte, sei jetzt zerstört. Das hat sehr stark die Beziehung zu ihrem Freund, dem Doug Droyer, belastet. Und obwohl die Beziehung schon offenbar sehr stark kriselte, war sie aber nun schwanger von ihm.
Hm.
Und nun kam man überein, dass also Marlon Brando gesagt hat, es wäre gut, wenn Cheyenne und ihr Freund erstmal zu ihm in das Haus in den Mulholland Drive ziehen. Dann könnte die Cheyenne eine psychiatrische Behandlung bekommen, sich stabilisieren und dann könnte sie auch sich auf die Geburt vorbereiten. Und hier hat also Marlon Brando wirklich versucht, mal persönlich doch irgendwas zu tun, um einem seiner Kinder dann auch mal zu helfen.
Hm.
Und Marlon Brando hat im Prinzip hier dem Doug Droyer suggeriert, dass der das bitte ein bisschen unterstützen soll.
Mm,
weil genau. Man muss ja jetzt auch gucken, dass dann irgendwann das Kind zur Welt kommt und sich irgendwie die Familienlage irgendwie lösen lässt.
Mm.
Das war der Grund, warum sie und Doug Droyer zwar beide in dem Haus dann waren mit Marlon Brando, aber sie hatten unterschiedliche Schlafzimmer.
Jetzt hat nun der Vater von Doug Droyer, er hat ihn jetzt noch gewarnt. Und das Zitat ist ziemlich heftig, wie ich finde. Er meinte zu seinem Sohn, Doug, beende dieses Leben mit Cheyenne, denn sie ist nicht ausgeglichen. Du wirst große Schwierigkeiten bekommen, vielleicht Selbstmord, vielleicht kann sie dich umbringen oder du kannst sterben, ihr beide, wegen ihr. Also heftig, oder?
Ja, der Vater, vielleicht lebenserfahren, hat offensichtlich zumindest gesehen, dass diese Beziehung sehr destruktiv ist. Sehr, sehr tragisch, wenn man bedenkt, was dann tatsächlich auch geschehen ist.
Am Abend des 16. Mai 1990 hielten sich also Christian Brando, seine Halbschwester Cheyenne und deren Mann Dak Droyer in dem Haus von Marlon Brando am Mulholland Drive auf. Cheyenne hatte Hunger und Christian meinte, komm, ich bring dich dahin, weil ihr Mann Dak Droyer hatte gesagt, ich bleib zu Hause und komme nicht mit. Und so ist nun der Christian mit Cheyenne in den ziemlich bekannten Grill, Musso & Frank Grill, und die werben selber damit, dass das the oldest in Hollywood, also ein ziemlich alt eingesessener Laden, since 1919. Also ein ganz toller Laden. Da sind sie dann zum Abendessen gegangen.
Während dieses Abendessens hat Cheyenne offenbar sehr lange und ausführlich thematisiert, wie schlecht sie sich von Dak Droyer behandelt fühlt.
Hat ja auch, glaube ich, geweint. Ne?
Genau. Und das hat Christian Brando später so beschrieben, dass er gesagt hat, ja, sie hat also wirklich weinend erzählt, wie dieser Dak Droyer, wie der sie regelmäßig schlagen würde. Und das tat ihm so leid, weil seine Schwester wie ein Häufchen Elend vor ihm saß. Und Christian Brando hat sehr viel Alkohol konsumiert. Mhm. Und er hat halt beschrieben, dass er immer weiter trinkt und sich immer mehr reinsteigert in diese Wut, wie dieser Typ jetzt seine kleine Schwester hier behandelt. An dieser Stelle denken wir nochmal dran zurück, dass seine Ehe gescheitert ist, weil seine Frau gesagt hat, er habe sie körperlich misshandelt. Das ist aber so ein Beispiel, das kenne ich auch aus meiner Arbeit, wenn ich mit Gewaltstraftätern zu tun habe. Manche von denen haben auch im Rahmen ihrer Beziehung Gewalt ausgeübt. Und es ist sehr interessant, dass das manchmal so ist, dass die dann, wenn sie Gewalt ausüben, dann umfassend erklären, warum das aber in ihrem Fall zum Beispiel an Umständen lag oder daran, dass das Gegenüber sie provoziert habe. Und die aber gleichzeitig dann, wenn zum Beispiel hier eine Schwester, eine nahe Angehörige so etwas erlebt, eben ganz anders reagieren, nämlich zu sagen, das geht gar nicht. Also diese Doppelmoral, ja, muss man sagen, richtig. Die sehe ich manchmal auch in diesen Fällen.
Ja.
Diese Egozentrik zu sagen, aber bei mir ist das ja was anderes, aber niemand behandelt meine kleine Schwester so.
Ist das so eine Selbstwahrnehmung oder wie ist das, dass man das anders bei sich selbst so
darstellt? So spannend. Also Menschen, egal was sie tun, und das ist aber gerade bei Menschen, die Straftaten begehen, sehr ausgeprägt, haben ja immer Rechtfertigungen für sich. Und mit diesen Rechtfertigungen eben zu arbeiten und die abzubauen, ist ein großer Teil meines Jobs. Ich glaube, das hat bei ihm eine Rolle gespielt, dass das so angetitscht hat, alles, was er sich all die Jahre bei seinem Vater angeguckt hat. Dass er sich daran erinnert hat und gesagt hat, nee, ich will nicht, dass meine Schwester, dass die das jetzt auch erlebt, was ich jahrelang mit angesehen habe in destruktiven Beziehungen im Umfeld meines Vaters. Und jedenfalls hat der Christian Brando also diese tränenreiche Geschichte seiner Schwester absolut ernst genommen. Und ich formuliere das deswegen so, weil sich später herausstellte, dass das erfunden war. Diese Vorwürfe, er habe sie geschlagen, er habe sie systematisch also misshandelt, haben sich definitiv als falsch erwiesen.
Also sie hat da auch geschauspielert quasi.
Ja, und die Frage wäre natürlich, warum? Wahrscheinlich, das ist eine Hypothese, die naheliegt, war sie ja total traurig und sauer, dass er sie jetzt verlässt, während sie schwanger ist. Und für sie ist es so, er tut ihr total emotional weh. Und offenbar hat sie aber gedacht, dass ihr Bruder ihr mehr Verständnis und Zuwendung schenkt, wenn sie halt quasi mehr sagt als, er tut mir emotional weh damit, dass er sich jetzt gerade trennt, während ich aber von ihm schwanger bin. Das ist dann vielleicht nicht etwas, was so viel Zuwendung und Mitgefühl auslösen würde, wie diese Schilderung. Das könnte der Hintergrund sein. Und das war sehr tragisch, weil eben Christian Brando sich enorm in diese Gedanken und Gefühle reingesteigert hat. Cheyenne ist, als sie wieder in das Haus des Vaters zurückgekehrt waren, direkt schlafen gegangen. Und in dieser Situation war der Christian Brando weiter in diesen kreisenden Gedanken, wie schrecklich das ist, dass niemand seine Schwester so behandeln darf, und in diesen intensiven Wutgefühlen darüber. Und enthemmt, sicherlich auch durch den Alkohol, hat er dann entschieden, eine Waffe zu nehmen und mit dieser Waffe in das Fernsehzimmer zu gehen, wo er Dak Droyer erwartete. Man muss dazu sagen, jener Dak Droyer wäre von seiner körperlichen Verfassung her dem Christian Brando deutlich überlegen gewesen. Also der Christian Brando hat das dann später auch herangezogen und gesagt, er habe die Waffe ja nur deswegen mitgenommen, weil er ihn habe verängstigen wollen. Und da er ihm körperlich unterlegen gewesen wäre, hätte er die Waffe genommen und eigentlich mit der Waffe vor ihm herumfuchteln wollen. Und er habe ihm sagen wollen, das machst du nicht mit meiner Schwester. Also du darfst meine Schwester nicht so behandeln, du darfst sie nicht schlagen. Und was wirklich passiert ist, ist halt die Frage, denn von der Gesamtsituation, der Auffindesituation wirkt es eher so, dass er dann den vermutlich schlafenden oder zumindest in den Fernseher vertieften Doug Troyer dort unten angetroffen hat und offenbar der Christian Brando direkt in dieser Wut, in diesem ganzen Hass auf ihn zu ist und ihm direkt in den Kopf geschossen hat. Christian Brando hat später eben immer wieder die Situation anders dargestellt, als sie sich nach objektiven Gesichtspunkten darstellt. Vielleicht versucht er sich selbst zu schützen, indem er sich das Ganze schönredet. Das ist ja ein häufiges Phänomen bei schweren Straftaten, dass Menschen irgendwann auch versuchen, ihre Rechtfertigung selber für sich zu verinnerlichen, weil es sich besser anfühlt, als sich einzugestehen, wie falsch sie gehandelt haben, was für eine Schuld sie auf sich geladen haben. Und er hat aber tatsächlich diese Szene, dass er dann den sterbenden Doug Troyer sah, in einem Interview wirklich auch beschrieben, als er sagte, ich saß einfach da und sah zu, wie das Leben aus diesem Kerl verschwand.
Okay.
Und dazu, dass er später dann verstanden hat, dass seine Schwester diese ganze Geschichte mit sie werde körperlich eben verprügelt erfunden hat. Dazu hat er später in einem Interview gesagt, ich fühle mich wie ein Trottel, weil ich ihr geglaubt habe.
Jetzt muss man mir ja vorstellen, also wie gesagt, er war in diesem Haus, Cheyenne wird in der Nähe gewesen sein, Doug ist jetzt tot und Marlon Brando ist auch noch oben im Schlafzimmer. Der hört diesen Schuss gegen 22.45 Uhr und eilt ins Fernsehzimmer. Und dort trifft er seinen Sohn, der dann sagt, oh mein Gott, ich habe Doug getötet. Er ist tot, Pop. Ich wollte es nicht tun. Er griff nach der Waffe und sie ging los. So, gegen 23 Uhr traf dann die Polizei ein. Cheyenne war natürlich auch ins Fernsehzimmer geeilt und hat geweint. Und Christian hat versucht, sie zu trösten. Und die Polizei hat nun festgestellt, dass Doug Troyer noch in seiner rechten Hand die Fernbedienung gehalten hat und in seiner linken Zigarettenpapier und Feuerzeug. Also da war nichts mit Ergriff nach der Waffe und sie ging los.
Das war also sehr, sehr offensichtlich widerlegbar, was der Christian da behauptet hat. Der Marlon Brando, der hat immer insistiert, dass sein Sohn ihn noch nie angelogen habe und dass er absolut sicher sei, dass das so abgelaufen sei, wie der Sohn das eben geschildert habe. Und der Christian, der hat auch versucht, bei dieser Version zu bleiben. Aber auf jeden Fall hat jetzt der Christian in dieser Situation gestanden und wusste natürlich auch nicht, was er tun soll. Und der Marlon Brando, der hat natürlich nur überlegt, wie kann er jetzt seinem Sohn irgendwie aus der Situation helfen. Und da hat er natürlich alles getan, was er konnte. Er hat sofort den Anwalt angerufen, der damals wohl als der beste Anwalt der USA galt.
Den kannte er über seinen sehr, sehr guten Freund Harry Belafonte. Und der hat zum Beispiel auch Martin Luther King vertreten. Und Marlon Brando, muss man auch sagen, war ja politisch sehr, sehr aktiv und hat sich da wirklich auch eingesetzt gegen Rassismus und war ja auch Hollywood eigentlich und unter Liberalen schon irgendwie als Hochburg des Rassismus bekannt war, hat sich auch für die indigene Bevölkerung stark gemacht und so weiter und so fort. Daher kannte der diesen William Kanzler, also wirklich number one lawyer in America.
Und der hat dann auch sofort den Fall angenommen und dann war aber bei der Verteidigungsstrategie ein Aspekt, dass die Cheyenne gegenüber der Polizei gesagt hatte, Zitat, der Schuss war kein Unfall, es war Mord. Und das war natürlich eine Aussage, die dann entsprechend für ein Verfahren gegen Christian, für Christian, nicht so günstig aussah. Der Vater hat dann überlegt, wie er damit umgeht. Der hat nämlich die Cheyenne erstmal kurzfristig und überraschend nach Tahiti ausgeflogen. Später wurde sie dann auch noch psychiatrisch in Frankreich behandelt. Und weil sie jetzt eben im Ausland war, war sie als Zeugin nicht mehr verfügbar.
Ja, ist total richtig. Und es gab jetzt trotzdem noch so ein, zwei Vorfälle, die im Prinzip jetzt auch dann pro Christian gesprochen haben. Also zumindest war ihm dann auch bei der Vernehmung, du wirst ja dann auch immer gesagt, hier, wenn Sie sich keinen Anwalt leisten können, dann kriegen Sie eingestellt. Das wurde ihm, glaube ich, damals nicht vorgelesen. Und später, als es dann nochmal um die Kaution ging, da wurde ja auch so eine horrende Kaution irgendwie angesetzt. Das wurde dann auch nochmal nach unten verhandelt.
Von 10 Millionen Dollar auf 2 Millionen
Dollar.
Ja,
das ist ein guter Deal, würde ich mal sagen. Ne? Genau.
Ja.
Und eine Auflage war ja auch für die Kaution, dass der Pass von Christian, dass der abgegeben werden musste, weil er dann natürlich die USA nicht verlassen durfte. Und der war erstmal nicht auffindbar. Und irgendwann kam dann sein Vater Marlon Brando mit dem Pass und hat den dann auch übergeben und so. Und dann hat, glaube ich, auch bei einer seiner öffentlichen Reden, also Marlon Brando war ja auch immer im Gerichtssaal, muss man auch sagen, da hat er dann seine Vaterrolle tatsächlich gespielt.
Mhm.
Und dann kam dann wirklich von einem Reporter irgendwie die Frage, wo war denn nun der Pass? Wo hast du den jetzt gefunden, Herr Brando? Und dann sagt er, ja, also der Pass, wo habe ich den gefunden? Wo habe ich denn den Pass gefunden? Dann dreht er sich so zu seinem Anwalt vor den laufenden Kameras. Wo habe ich denn den Pass gefunden? Also ominös.
Oh Mann, ey. Ja, also der hat da immer noch sehr publicity wirksam sicherlich agiert. Und das war halt auch der Punkt, dass man ihm ja auch so vorgeworfen hat, dass er eigentlich auch bei dieser ganzen Gerichtsprozessbegleitung immer auch irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und dass man nie wusste, ist irgendwas davon authentisch, was davon ist jetzt strategisch, spielt er jetzt wieder irgendwas, was er denkt, was ihm nützt oder so. Das war eine große Debatte. Und ich finde es halt auch sehr interessant, dass er dann auch öffentlich mal zu dem Tatvorwurf Stellung bezogen hat und versucht hat. Ich möchte es so sagen, er hat versucht, selbstkritisch zu sein. Aber ich finde seine Wortwahl so bezeichnend. Da sagt er also, Zitat, ich habe ein vergeudetes Leben geführt, in dem ich vielen Frauen hinterhergelaufen bin. Okay, da würde sicher niemand widersprechen. Und dann sagt er, ich denke, dass ich möglicherweise als Vater versagt habe. Möglicherweise. Das ist wieder so, also ich würde sagen, das ist natürlich ein Versuch, selbstkritisch zu sein. Aber naja, also ich glaube, man kann schon sagen, dass die Aussage, er habe als Vater versagt, auf einer starken Faktenbasis begründbar wäre.
Ein wirklich großer Schauspieler, also einer der 25 besten Schauspieler, die Amerika je zustande gebracht hat. Der hat wirklich legendäre Rollen gespielt. Und jetzt wurde allerdings diese Rede oder eine dieser Reden, die er quasi dann vor laufenden Kameras dann immer vor dem Gerichtsgebäude gehalten hat, die wurde jetzt von den Kritikern als die beste Performance seines Lebens beschrieben.
Es ist also auch irgendwie so absurd und so tragisch. Und dann hat der Marlon Brando auch zum Beispiel mal darauf hingewiesen, dass es natürlich auch eigentlich ein Nachteil für seinen Sohn war, dass die komplette Medienöffentlichkeit jetzt so viel Interesse an dem Fall hatte, weil das natürlich auf jeden Fall auch sehr belastend ist und so einen Prozess auch beeinflussen kann, weil er halt gesagt hat, wenn er jetzt nicht prominent wäre und sein Sohn hätte genau diese Tat begangen, aber in einem nicht prominenten Elternhaus, dann gäbe es wahrscheinlich keine Berichterstattung und der Prozess wäre dann also viel weniger spektakulär abgelaufen. Damit hat er sicherlich recht. Und dann, im Februar 91, bekannte sich Christian des Totschlags, also Voluntary Manslaughter, für schuldig und bekam eine Haftstrafe von 10 Jahren. Und interessant ist, dass Marlon Brando ihn komplett über diesen ganzen Zeitraum alle 3 Wochen regelmäßig im Gefängnis besucht hat. Und was ich daran echt tragisch finde, ist, dass das vielleicht die stabilste Art von Kontakt war, die die in ihrem ganzen Leben gehabt haben.
Vielleicht
wenn man
eine
das
Art Versuch der Wiedergutmachung oder so, keine Ahnung.
Vielleicht.
Oder, ja.
Es ist halt so traurig, dass der Christian seinen Vater nie als berechenbare, stabile Bezugsperson erlebt hat, das sicherlich mit dazu beigetragen hat, dass seine Persönlichkeitsstruktur viele Defizite entwickelt hat, die ihn in ungünstige Verhaltensmuster getrieben haben. Und dann schafft es Marlon Brando jetzt, regelmäßig alle 3 Wochen da zu sein und stabil seinen Sohn im Gefängnis zu besuchen.
Ist das mal wieder so einer dieser Fälle, dass man, es muss immer was ganz Schlimmes passieren, dass dann Menschen irgendwie zu sich kommen quasi und vielleicht sagen, ey, hätte ich mal.
Tja, das Interessante ist, genau das Prinzip kenne ich auch von dem einen oder anderen Fall. Und das ist natürlich so bitter, wenn es dann erst so weit kommen muss, bevor eine Familie reflektiert. Und auch da wären wir wieder bei Familie Brando. Der Marlon Brando hätte, denke ich, sehr viele Entscheidungen anders treffen sollen. Der hätte vor allem mal reflektieren sollen, dass er nicht mal für ein Kind ein verlässlicher, stabiler Vater sein konnte, geschweige denn für 11. Und dass diese ganzen Entscheidungen, die er hier getroffen hat, einfach all diese Kinder natürlich auch in ihrer Entwicklung irgendwo wahrscheinlich auch negativ geprägt haben.
Definitiv. Also seine Tochter Cheyenne, die hat sich mehrfach versucht, das Leben zu nehmen und hat sich dann schließlich erhangen im Haus ihrer Mutter im Jahr 95. Da war sie 25. Also das dazu, dass das natürlich alles Auswirkungen hatte auf die Kinder. Und kurz nach dieser Zeit wurde dann Christian Brando tatsächlich vorzeitig dann nach 4,5 Jahren aus der Haft entlassen. Und jetzt natürlich in der Freiheit, versucht dann natürlich ein bisschen auf die Beine zu kommen, aber der Alkohol- und Drogenkonsum ist da wieder aufgeflammt quasi und hat auch Crystal Meth für sich entdeckt.
Und es erscheint mir so, dass er also all die Probleme, die sich über seine Lebensgeschichte immer mehr verschlimmert haben, besonders bezogen auf seinen Umgang mit Emotionen und mit zwischenmenschlichen Beziehungen, dass er die nie aufgearbeitet hat professionell, sondern stattdessen immer diese Vermeidungstaktik mit mehr Drogen, mehr Alkohol, der Vater zahlt das schon alles irgendwie, dass er also diese selbstzerstörerische Lebensweise auch immer weiter fortgeführt hat.
So, jetzt gegen Ende wollen wir auch noch mal kurz das Leben nach der Haft und nach dieser ganzen Tat zusammenfassen. 2001 ging es dann quasi mit diesem Fluch, der auf dieser Brando-Familie lastete, weiter. Christian Brando war mit einer Frau zusammen, Bonnie Lee Beckley. Die wurde tatsächlich irgendwann ermordet. Und ihr Ehemann Robert Blake, der wurde angeklagt, sie ermordet zu haben. Jetzt musste allerdings Christian Brando aussagen, weil er etwas von sich gegeben hatte, was auch heftig war.
Er hat dann in Anwesenheit anderer zu ihr gesagt, du kannst froh sein, dass da draußen nicht jemand ist, der dir eine Kugel in den Kopf jagt.
Heftig.
Dafür gab es natürlich Zeugen.
Davon gibt es sogar Zeugen und eine Aufnahme. Und klar, er wurde jetzt für die Tat nicht verurteilt, weil sie den Ehemann da angeklagt haben, der es dann auch wirklich war. Aber es ist natürlich auch schon heftig. Und da hat er eine weitere Person, die halt für ihn wahrscheinlich auch wichtig war, verloren. Jetzt ging es weiter. 2004 heiratet Christian Brando noch einmal, und zwar Deborah Presley. Ja, von dem Presley. Deborah behauptete, eine Tochter von Elvis Presley zu sein. Und die beiden haben dann auch passenderweise in Las Vegas geheiratet. Und diese Ehe hat dann auch nur 3 Monate gehalten, da er sie regelmäßig verprügelt hat. Und deswegen wurde er auch zu 3 Jahren auf Bewährung verurteilt.
Und er musste ihr dann auch eine Wiedergutmachungszahlung in Höhe von 45.000 US-Dollar zahlen, weil er sich da auch wirklich schuldig bekannt hat, dass er sie und ihre 11-jährige Tochter geschlagen und ihr gedroht habe. Und wir sehen ja jetzt hier schon wieder dieses Muster, dass er selbst in engen Beziehungen Gewalt ausübt. Und das ja aber immer noch der Grund war, der ihn damals so wütend gemacht hat, weil seine Schwester ihm erzählte, sie werde so behandelt. Das heißt, er hat selber aber auch nicht es geschafft, sein eigenes gewalttätiges Beziehungsmuster zu verändern. Das ist sehr, sehr bedauerlich, dass er also weder die Haft noch die Zeit danach für irgendeine Therapie genutzt hat, wo er hätte lernen können, anders Beziehungen zu gestalten. Und ich finde es so spannend zum Abschluss, dass du halt hier auch so sagst, der Fluch. Weil wenn man sich dann solche Geschichten anschaut, gerade bei so einer Familie, die so in der Öffentlichkeit steht, dann denken ja viele Menschen, ja, das ist ja wie ein Fluch, ständig passieren da irgendwelche schlimmen Dinge. Psychologisch betrachtet, nein, das ist kein Fluch, nein, das ist keine übersinnliche Schicksalsmacht, sondern hier sind psychologische Prozesse am Werk. Und das ist nochmal wichtig mitzunehmen, weil man hat ja schon gesehen, dass die eigenen negativen Erfahrungen von Marlon Brando sich hier auf seine Art Beziehungen negativ zu gestalten gegenüber Frauen und gegenüber seinen Kindern ausgewirkt hat. Diese negative Gestaltung der Beziehungen und auch seiner Partnerwahl und des Umgangs mit seinen Partnerinnen hat aber dazu geführt, dass die Kinder ihre negativen Beziehungserfahrungen dann auch weiterentwickelt haben. Und wir sehen das besonders bei Christian und bei eben Cheyenne, die ja beide große psychische Probleme hatten, versucht haben, ihre Probleme mit Substanzen zu betäuben, gleichzeitig sich in Beziehungen gestürzt haben, mit denen sie also keinerlei positive Erfahrungen machen konnten, weil sie selber nicht positiv agieren konnten in den Beziehungen. Und weißt du, hier am Ende, die beiden Frauen, die eine Frau, die eben dann von ihrem Partner erschossen wurde, der nicht Christian Brando war, die hatte ja noch versucht, Christian Brando ein Kind unterzujubeln. Die hatte sich den offensichtlich auch ganz bewusst ausgesucht, weil sie dachte, da könnte sie finanziell noch was rausholen. Also sie war auch übrigens verurteilt wegen Betrugs. Also von daher eine Frau, die da auch wirklich zielstrebig vorgegangen ist. Und die andere Frau, die vorgab, die Tochter von Elvis Presley zu sein, nun, die hatte offenbar auch eine gewisse Affinität zu dem Versuch, mit prominenten Personen in Kontakt zu treten, um bestimmte Dinge für sich zu erreichen. Das heißt, Christian Brando ist auch nach seiner Haft in destruktiven Mustern hängen geblieben und hat dann auch reagiert auf die Kontaktversuche von hier 2 unterschiedlichen Frauen, die ihrerseits auch Auffälligkeit mitbrachten und offenbar sehr, sehr, sehr egozentrische Ideen hatten, was sie mit dieser Beziehung anfangen wollten. Was nicht rechtfertigt, wie er sich verhalten hat. Seine Gewalttaten gehen gar nicht, auch nicht in seinen Beziehungen. Aber trotzdem sehen wir hier im Gesamtbild, dass das natürlich kein Fluch ist, sondern dass diese Partnerinnen ein Ergebnis sind seiner negativen Muster, die er nie aufgearbeitet hat und nie verändert hat.
Genau. Und trotzdem fühlt man sich dazu, obwohl das alles destruktiv ist, irgendwie auch angezogen, weil er diese Muster vielleicht auch kennt. Und natürlich ist dann auch 2004 nochmal ein ganz weiteres, anderes einschneidendes Erlebnis. Und zwar ist sein Vater verstorben. Marlon Brando ist dann mit 80 Jahren verstorben. Und letztendlich ist dann halt Christian irgendwann auf der Straße gelandet. Der war dann wirklich auch mittellos und hat dann mit seiner damaligen neuen Partnerin irgendwie ein Einzimmer-Apartment bezogen und haben dann beide von Sozialhilfe gelebt. Und jetzt ist am 11. Januar 2008 ist dann Christian Brando mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und seine damalige Partnerin hat ihn auf dem Boden nach Luft schnappend gefunden, den Notarzt alarmiert. Und nach 2 Wochen im Koma ist dann Christian Brando schließlich verstorben am 26. Januar 2008.
Christian Brando wurde auch von seiner Mutter überlebt, die ebenfalls am Ende ihres Lebens finanziell große Probleme hatte und nach dem, was ich recherchiert habe, letztendlich alleine in einem Wohnwagen mit einer Katze lebte. Mhm. Bei seiner Beerdigung, im Kontext derer es weitere Familienstreitigkeiten gab, was weiterhin unterstreicht, wie dysfunktional diese ganze Familie also offensichtlich war, gab es Abschlussworte, die ich wirklich außerordentlich treffend finde. Die Abschlussworte lauteten: Er hatte ein hartes Leben, das hatte er wirklich. Und das trifft auf viele Menschen zu, die in berühmte Familien hineingeboren werden.
Ja, eine Menge Erklärungen für diesen Fall und auch für die Entstehung und auch für die komplette Familienstruktur der Familie Brando. Aber natürlich, eine Erklärung ist keine Entschuldigung und die Tat an sich ist natürlich eine schlimme. Marlon Brando, ein wirklich, wie ich es nochmal zusammenfassen kann, egozentrischer, sehr, sehr exponierter Charakter, der im Prinzip auch seine Schauspielkunst zu Hause weitergespielt hat. Allein über Marlon Brando könnte man wahrscheinlich noch 5 Folgen machen, ja, irgendwie. Aber das war jetzt die Folge mit seinem verstorbenen Sohn Christian Brando. Ja, auch diesmal wieder eine sehr spannende Episode und viel Futter zum Nachdenken. Hört gerne auch mal in die erste Staffel rein von Melody of Crime. Wirklich spannende Fälle. Und wenn ihr Gefallen an dieser Folge hattet, dann lasst uns gerne eine schöne Bewertung da.
Dann hoffen wir, euch wieder zu hören, vielleicht beim nächsten Mal. Und bis dahin.
Bis dahin.
Tschüss.
Mehr True Crime Stories gibt es exklusiv in der ARD Audiothek im Podcast Queer Crimes. Die Hosts sind Irina Schlauch und Marvin Starnke. Irina kennt ihr vielleicht aus der Dating-Show Princess Charming. In Queer Crimes geht es um Kriminalfälle aus der LGBTQIA+-Community. Ein Fall führt in den Darkroom einer Berliner Schwulenbar im beliebten Partybezirk Friedrichshain. Das Reinigungspersonal entdeckt eine Leiche. Einen 32-jährigen Mann stranguliert und vergiftet. Erst Wochen später wird klar, er ist nur eines von mehreren Opfern. Der Täter? Ein Serienmörder. Den Podcast Queer Crimes, Verbrechen aus der LGBTQIA+-Community, gibt es exklusiv in der ARD-Audiothek. Werbefrei und ohne Anmeldung direkt am besten in der App der Audiothek hören.
Melody of Crime ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Creative Artists Agency und der Festivalia GmbH im Auftrag von ARD Kultur. Redaktion ARD Kultur, Franziskus Wenner. Head of Content ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Produktionsleitung ARD Kultur, Steffen Thier. Projektmanagement Podstars bei OMR, Maxine Selke. Content Management Podstars bei OMR, Michelle Henze. Audio Production und Schnitt Podstars bei OMR, Lili Huhn und Pascal Zisch. Projekt- und Talentmanagement CAA, Temrin Demirbulat. Recherche CAA, Helen Meyer. Projektleitung CAA, Benedikt Weiß. Hostin und Host, Lydia Benecke und Musti. Assistenz Musti, Juliane Hormann.